Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Das neue Schuljahr in Tschechien hat begonnen und das mit neuen Regeln. So sollen erste Klassen sogenannte Assistenten zur Seite gestellt bekommen. Und damit Ahoi und willkommen aus Prag. Mein Name ist Till Janzer. Des Weiteren hat die tschechische Finanzministerin die Höhe des Haushaltsdefizits verkündet. Das hat zu Kritik aus der Opposition, aber auch aus den Reihen der Regierungskoalition geführt. Außerdem stellen wir Ihnen ein Buch über die tschechischen Wurzeln österreichischer Marken vor. Zunächst aber die neuesten Meldungen, heute von Markéta Kachlíková.
Die Nachrichten.
Die tschechische Regierung sollte nach Ansicht von Staatspräsident Petr Pavel die Kriterien für die Aufteilung der Steuereinnahmen an Kreise und Gemeinden häufiger anpassen. Dies erklärte Pavel am Dienstag vor Journalisten in Konice in Mähren, wo er mit den Bürgermeistern der Mikroregion Konicko zusammentraf. Das Staatsoberhaupt kritisierte zudem das Defizit des Haushaltsentwurfs für das kommende Jahr in der Höhe von über 16 Milliarden Euro als zu hoch. Das tschechische Außenministerium soll im Budget für das nächste Jahr Ausgaben in Höhe von umgerechnet 432 Millionen Euro erhalten. Das sind rund 17 Millionen Euro mehr als im diesjährigen genehmigten Staatshaushalt. Dies geht aus dem Entwurf des Staatshaushalts für das nächste Jahr hervor, den das Finanzministerium veröffentlicht hat. Für die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks Radio Prag International sieht der Entwurf für das nächste Jahr keine Gelder vor. In diesem Jahr wird etwa 1 Million Euro dafür bereitgestellt. Die Regierungspartei Freiheit und direkte Demokratie hat mit ihren umstrittenen Wahlplakaten weder Volksverhetzung noch eine andere Straftat begangen. Dies hat das Prager Stadtgericht am Dienstag rechtskräftig entschieden, indem es der Berufung der SPD stattgab und das ursprüngliche Urteil aufhob. Dieses hatte der Partei eine Geldstrafe von umgerechnet 120.000 Euro auferlegt. Die Senatsvorsitzende Monika Krzykałová stellte fest, dass eine provokante und vereinfachende Ausdrucksweise für Wahlkampfdebatten typisch sei. Der Parteichef und Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Tomio Okamura steht ebenfalls unter Anklage. Sein Verfahren ist jedoch aufgrund seiner parlamentarischen Immunität ausgesetzt. Laut Okamura respektiert das Urteil das Recht auf freie Meinungsäußerung. Er glaubt, dass es auch das Ende seiner Strafverfolgung einläutet. Für rund 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche in Tschechien hat am Dienstag nach den zweimonatigen Sommerferien das neue Schuljahr begonnen. Unter ihnen befinden sich etwa 115.000 Erstklässler, die zum ersten Mal die Schulbänke drücken. Bildungsminister Robert Plaga hat bei der feierlichen Eröffnung des Schuljahres an der Berufsfachschule und Berufsschule für Handwerk in Kutná Hora die Lehrlingsausbildung gewürdigt. Diese wird seiner Meinung nach von vielen Menschen zu Unrecht als unterschätzt angesehen. Staatspräsident Petr Pavel nahm an der Eröffnung des neuen Schuljahres in der Gemeinde Brodek u Konice in der Region Přerov teil. In den zweimonatigen Sommerferien sind auf tschechischen Straßen insgesamt 99 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben. Dies ist die höchste Opferzahl seit dem Sommer 2021, als 101 Menschen ums Leben kamen. Als besonders tragisch erwies sich dabei der August, in dem in diesem Jahr 57 Menschen bei Unfällen ihr Leben verloren, viel mehr als im Vorjahresmonat. Dies geht aus den aktuellen Polizeistatistiken und Recherchen der tschechischen Presseagentur ČTK hervor. Der bislang folgenschwerste Einzeltag des gesamten Jahres war der 27. Juli, an dem 6 Menschen bei Unfällen starben. Zum Schluss das Wetter. Am Mittwoch ist es in Tschechien anfangs fast heiter bis wolkig. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung von Westen her zu, bis der Himmel schließlich bedeckt ist. Vor allem in den Bergen kann es vereinzelt zu Schauern kommen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad. Im Süden Mährens erreichen sie bis zu 27 Grad.
Den Wahlversprechen zum Trotz. Die tschechische Regierung will das Haushaltsdefizit im kommenden Jahr deutlich erhöhen. Am Montag gab sie eine konkrete Zahl bekannt. Wie diese begründet wird und welche Ressorts davon profitieren, das weiß Daniela Honigmann.
389 Milliarden Kronen, das sind 16,1 Milliarden Euro. Soweit soll der tschechische Staatshaushalt den Regierungsplänen zufolge im kommenden Jahr ins Minus gehen dürfen. Ein größeres Defizit hat es in der Geschichte des Landes erst einmal gegeben, nämlich im Corona-Jahr 2021. Damals machte man fast 420 Milliarden Kronen, also 17,4 Milliarden Euro Schulden. Finanzministerin Alena Schillerowa begründete am Montag das einschneidende Vorhaben für 2027.
Ohne eine Erhöhung des Defizits würden wir Tschechien in die Falle laufen lassen. Diese besteht aus festgefahrenen Bauprojekten, einer nicht zugänglichen Gesundheitsversorgung und einer wirtschaftlichen Stagnation.
Es gäbe absolut keine Alternative, fügte Schillerowa an. Und so will sie die Verschuldung des Staates von diesem auf das nächste Jahr noch einmal um fast 80 Milliarden Kronen, also mehr als 3 Milliarden Euro, erhöhen, vor allem um neuer Investitionen willen, etwa im Verkehrsbereich. Die Ministerin rechnete vor.
Der alleinige Anstieg der wachstumsorientierten Investitionen im Staatshaushalt, zusammengenommen mit der unabdinglichen Finanzspritze für das Gesundheitswesen, wird bei 100 Milliarden Kronen liegen. Dies ist viel mehr, als die Erhöhung des Defizits beträgt.
Diese Darstellung schwächt der Ökonom Petr Musil ab. Das Mitglied des Nationalen Haushaltsrates sagte am Dienstagmorgen in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Ich habe nur über den Daumen gepeilt nachgerechnet und danach werden die Investitionen 2027 gut 10% der Haushaltsausgaben darstellen. Ich habe das Gefühl, dass dies in etwa der gleiche Wert wie bei den vorangegangenen Etats ist. Es besteht das Risiko, dass langsam alles Mögliche als Investition bezeichnet wird. Da ist dann auch die Rede von Investitionen in den sozialen Frieden oder, wie wir in letzter Zeit oft gehört haben, von sogenannten Investitionen in die Menschen. Dies ist eine gefährliche Rhetorik.
Das Wort gefährlich benutzt auch die Opposition in Tschechien für ihre Kritik am geplanten Haushaltsdefizit. Der Abgeordnete Jan Jakob bezeichnete es als brutal unverantwortlich sowie als politische Straftat. Etwas gemäßigter äußerte sich der Vizevorsitzende des Haushaltsausschusses Benjamin Cincilla gegenüber dem öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen.
Es ist wirklich eine Gefahr für die Bürger und die nächste Generation, denn es kommt zu einer enormen Neuverschuldung in einer Zeit, in der es kein Corona mehr gibt und keine Energiekrise. Die Regierung hatte versprochen, das zurückzugeben, was die Vorgängerregierung genommen hat. Aber das Einzige, was zurückkehrt, ist die schnellste Verschuldung in Europa.
Dies ist nicht ganz genau ausgedrückt. Nach Auskunft des Nationalen Haushaltsrates steht Tschechien derzeit in der EU an dritter Stelle, was das Tempo der Verschuldung angeht. Für die Jahre ab 2028 versprach Schillerowa am Montag dann auch wieder eine Konsolidierung der öffentlichen Finanzen. Erst einmal werde das Defizit im kommenden Jahr aber auf 2,8% des Bruttoinlandsproduktes steigen, so die Ministerin. Die tschechischen Medien weisen jedoch darauf hin, dass dieser Wert etwa 70 Milliarden Kronen, das sind knapp 3 Milliarden Euro, im Verteidigungsetat auslässt. Dies erlaubt eine Ausnahmeregelung der EU. Ökonom Musil bezeichnet dies als Manipulation mit den Zahlen.
Und eine zweite Manipulation besteht darin, dass das Ministerium seine 2,8% als Vergleich zu den geplanten Haushaltsdefiziten in den Nachbarländern anführt. Diese benutzen aber die Zahlen ihres gesamten Etats. Die Wahrheit lautet also, dass das wahrscheinliche Manko Tschechiens bei 3,5% des BIP liegen wird.
Die Erhöhung des geplanten Defizits kam zustande, nachdem Schillerowa vergangene Woche Verhandlungen mit den einzelnen Ministern geführt hatte. Dabei konnte das Verteidigungsressort am meisten herausschlagen. Es bekommt nächstes Jahr 23,4% mehr Geld als derzeit. Mit einem Jahresetat von knapp 191 Milliarden Kronen, also knapp 8 Milliarden Euro, soll es 2027 erstmals 2% des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung des Landes investieren, so wie von der NATO gefordert. Den größten Etat wird traditionell das Ministerium für Arbeit und Soziales haben, nämlich gut 1 Billion Kronen, das sind 42,5 Milliarden Euro und damit 1,6% mehr als 2026. Am stärksten gekürzt wird beim Ministerium für Regionalentwicklung, das mit fast 34% weniger Geld als im laufenden Jahr auskommen muss. Bevor Schillerowas Vorhaben im Oktober ans Abgeordnetenhaus geht, muss es noch von der Koalition verabschiedet werden. Die Partner von der Autofahrerpartei Motoristes Sobir hatten im Wahlkampf 2025 versprochen, sich für einen ausgeglichenen Haushalt einzusetzen. Parteivorsitzender Petr Matzinka sagte am Dienstag, er wolle noch einmal mit Premier Andrej Babiš über eine Senkung des Defizits verhandeln. Die letztliche Zustimmung seiner Partei schloss Matzinka aber nicht aus.
Wir kommen zu einem anderen Thema. Am Dienstag hat in Tschechien das neue Schuljahr begonnen. Die größte Änderung betrifft die Erstklässler. Mehr im folgenden Beitrag von Martina Schneibergova.
Die Schulpflicht beginnt in Tschechien mit 6 Jahren. Noch 2024 wurde jedoch fast ein Viertel der Sechsjährigen noch nicht eingeschult. Sie sollten aus verschiedensten Gründen erst ein Jahr später zur Schule kommen. Als Grund wurden meist gesundheitliche Probleme genannt. Durch eine Gesetzesnovelle wurde die Möglichkeit einer späteren Einschulung nun jedoch bedeutend eingeschränkt. Daher sind unter den Erstklässlern in diesem Schuljahr mehrere Kinder, die laut den früheren Regeln erst ein Jahr später hätten beginnen sollen. Darum soll der Schulbesuch durch einen Übergang von Noten zu verbalen Bewertungen erleichtert werden. In der ersten Klasse besteht zudem so gut wie keine Gefahr, das Klassenziel nicht zu erreichen. Die Kinder sollen zudem neben der Lehrkraft von einer Assistenzkraft unterstützt werden. Matěj Rašovský ist Direktor der Bohumil Hrabal Grundschule im 8. Prager Stadtbezirk. Auf die neuen Regelungen habe sich seine Schule vorbereitet, sagte er in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks und fuhr fort.
An unserer Schule gibt es jedoch auch eine Vorbereitungsklasse, die den Kindern hilft, den Übergang vom Kindergarten zur Schule zu bewältigen. Die Lehrer können innerhalb von etwa 2 Wochen feststellen, ob die Schüler tatsächlich schon reif für die Schule sind oder nicht.
Jede Klasse mit mehr als 15 Schülern hat nach der neuen Regelung Anspruch auf eine Assistenzkraft. Wird es reichen, um bestimmte Unterschiede zwischen den Kindern auszugleichen? Matěj Rašovský.
Ich finde die Maßnahme sinnvoll. Andererseits müssen diese Personen verfügbar sein. Da sie nicht in Vollzeit arbeiten und ihre Entlohnung nicht das Niveau der Lehrkräfte erreicht, ist es gar nicht so einfach, eine gute Assistenzkraft zu finden.
Wie der Schuldirektor erklärte, hat er inzwischen Assistenzkräfte für alle ersten Klassen eingestellt. Er räumt aber ein, dass dies vielleicht auf Kosten der älteren Schüler geht, die auch unterstützt werden müssten. Nach der Verschärfung der Möglichkeiten für eine aufgeschobene Einschulung haben einige Lehrer hierzulande Zweifel zum Ausdruck gebracht, dass der Unterricht jenen Schülern angepasst werden könne, die beispielsweise Sprachstörungen oder andere Probleme haben. Rašovský macht auch die Empfehlung der Schulinspektion aufmerksam, die Unterrichtsstunde möglichst zu diversifizieren.
Die Kinder sind verschieden. Wir haben über 1000 Schüler, von denen etwa 34% Ausländer sind. Ich finde die Arbeit einer Beratungsstelle an der Schule wichtig. Ich denke, dass unsere gut funktioniert. Da wir viele Schüler haben, kann ich auch entsprechend viele Arbeitskräfte anstellen. Die Lehrer müssen natürlich individueller mit den Kindern arbeiten.
Für interessierte Lehr- und Assistenzkräfte gibt es laut dem Schuldirektor genügend Möglichkeiten, Schulungen zu besuchen und sich weiterzubilden. Nach Schätzungen des Bildungsministeriums gibt es dieses Jahr 115.000 Erstklässler. Schulen mit einer höheren Anzahl von Kindern, die Unterstützung benötigen, bekommen nun zusätzliche Mittel. Der Sprecher des Ressorts, Andrej Macura, erläutert, wie diese Mittel eingesetzt werden können.
Zum Beispiel für die Ausstattung der Schule, die Lern- und Hilfsmittel, Fahrtkosten zur Schule sowie zur Unterstützung bei der Teilnahme an Schulveranstaltungen.
520 Grundschulen werden somit rund 22 Millionen Kronen, umgerechnet ca. 9,1 Millionen Euro, untereinander aufteilen. Insgesamt gibt es hierzulande 4.320 Grundschulen.
Und wir kommen noch einmal zurück auf den Geburtstag von Radio Prag International. Denn längst nicht alle Glückwünsche konnten wir in unserer Montagssendung unterbringen. So etwa vom Historiker Mikuláš Svánovec von der Universität in Hradec Králové. Er ist zudem Geschäftsführer der Bernhard-Bolzano-Gesellschaft. Martina Schneiberg-Gurvar hat mit dem Historiker gesprochen.
Herr Svánovec, Radio Prag International wird soeben 90 Jahre alt. Welche Bedeutung hat unser Sender Ihrer Meinung nach?
Also für mich liegt die besondere Bedeutung des Auslandsrundfunks vor allem darin, dass die Tschechische Republik in der Welt nicht nur ein Land ist, über das andere sprechen, sondern dass man sich hier selbst aktiv an die internationale Öffentlichkeit wenden kann. Und das ist gerade für kleine Länder wie Tschechien sehr wichtig. Sehr wichtig für mich auch als Historiker ist die lange mehrsprachige Tradition, schon der tschechoslowakische Auslandsrundfunk der Zwischenkriegszeit wandte sich in verschiedenen Sprachen an Menschen, nicht nur in der Welt, aber auch im Inland. Und die Bedeutung dieser Mehrsprachigkeit hat nichts bis heute an der Bedeutung verloren, denn die fremdsprachigen Angebote erreichen nicht nur Menschen in aller Welt, sondern auch Menschen anderer Muttersprachen, die heute in Tschechien leben. Und schließlich gibt es hier noch eine sehr persönliche Dimension. Für viele Landsleute, Emigranten und ihre Nachkommen war und ist der Auslandsrundfunk eine Art Verbindung zu dem Land, aus dem sie selbst oder ihre Familien stammen. Also Radio Prag International spricht hier nicht nur über Tschechien für die Welt, sondern funktioniert als eine Art Brücke zu Menschen, die sich diesem Land familiär, historisch oder kulturell verbunden fühlen.
Und wie wird Radio Prag International Ihrer Meinung nach fit für sein 100. Jubiläum?
Also aus meiner Sicht ist Radio Prag International eigentlich schon ziemlich fit für sein 100. Jubiläum. Der Sender hat immer wieder gezeigt, dass er neue Formate nutzen kann, dass das Angebot stets erweitert wird. Damit wird auch neues Publikum erreicht. Und das Potenzial ist nach wie vor da, denn Tschechien ist wirklich ein Land, das sehr viele Menschen in aller Welt im Herzen tragen. Also die entscheidende Frage für die kommenden 10 Jahre ist deshalb weniger, ob hier eine Modernisierung stattfindet, sondern ob es auch weiterhin verlässliche Rahmenbedingungen für die Arbeit gibt. Also wenn es uns daran gelegen ist, mit der Welt in Verbindung zu bleiben und Tschechien im Ausland auch verständlich hörbar zu machen, haben wir hier mit Radio Prag International bereits ein hervorragendes Mittel in der Hand. Also diese über Jahrzehnte gewachsene Brücke in die Welt aufs Spiel zu setzen oder gar abzubrechen, wäre aus meiner Sicht ein großer Verlust. Also gerade jetzt sollte es uns vor allem darum gehen, dem Auslandsrundfunk die notwendige Planungssicherheit für die kommenden Jahre zu geben, um das 100. Jubiläum dann würdig begehen zu können.
Sie haben weiter Radio Prag International eingeschaltet, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Die Böhmen in Österreich, waren das früher wirklich nur Küchengehilfen und einfache Arbeitskräfte? Die Wirtschaftswissenschaftlerin Jana Gerschlova will mit diesem Klischee aufräumen. In ihrem neuen Buch zeichnet sie die Biografien erfolgreicher Unternehmer nach, die einst aus dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik nach Österreich und vor allem nach Wien gegangen sind. Die Wirtschaftszweige, in denen die Menschen tätig waren, reichen von der Gastronomie über die Architektur bis zur Industrie. Und die einzelnen Kurzporträts der Marken bilden oft eine Zeitspanne vom 19. Jahrhundert bis heute ab. Ferdinand Hauser hat in das Buch hineingelesen und mit der Autorin gesprochen. Sie hören eine Wiederholung vom Februar dieses Jahres.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Die Wirtschaftswissenschaftlerin Jana Gerschlova beschäftigt sich schon seit den 90er Jahren mit Unternehmensgeschichte. Ihr besonderes Interessensgebiet ist dabei der deutschsprachige Raum und vor allem Tschechiens südlicher Nachbar.
Also Österreich ist mein Land, Wien ist meine Stadt. In dem Sinne, ich habe das irgendwie kooptiert in mein Leben.
Dass sich Gerschlovas jüngstes Buch, das vor kurzem auf Deutsch erschienen ist, gerade mit Österreich beschäftigt, darf von daher nicht überraschen. Tschechische Wurzeln österreichischer Marken heißt die Publikation, die auf über 300 Seiten mehr als 30 Biografien von Unternehmen und ihren Gründern erzählt. Was die vorgestellten historischen Persönlichkeiten vereint, sie alle stammen aus dem geografischen Gebiet der heutigen Tschechischen Republik, gingen aber nach Österreich, um dort Karriere zu machen. Im Interview für Radio Prag International schilderte Gerschlova, die Professorin für Volkswirtschaft an der European Research University in Ostrau ist, die Grundidee ihres Buches.
In der Vergangenheit habe ich über viele österreichische Firmen und Marken geschrieben. Und so habe ich mir gesagt, jetzt muss ich das ein bisschen klären oder erklären, dass die Arbeitskräfte des 19. Jahrhunderts Richtung Wien oder Österreich gegangen sind. Und das ist nicht nur so wie vieles so auch noch heute betont ist, nicht nur Köchinnen, Haushalts, Ziegelböhm etc., aber das waren auch Leute, die ein großes Wort in den Firmen hatten. Und das war eigentlich meine Grundidee und ja, ist zu dem Buch gekommen.
Die Übersetzerin Johanna Posset habe den Text schließlich nicht nur ins Deutsche übersetzt, sagt Gerschlova.
Aber sie hat den Text auch ein bisschen mit den österreichischen Augen gesehen und ein bisschen korrigiert. Da hat mir gesagt, ja, Jana, das geht nicht. Das weiß doch jeder Wiener oder jeder Österreicher. Ich wollte in einer Anmerkung zum Beispiel Wienerberg erklären und solche Kleinigkeiten.
Für ihre Publikation habe sie auf eine breite Palette österreichischer Marken zugreifen können, die böhmische und mährische Spuren aufwiesen, sagt Gerschlova. Die Auswahl sei schließlich auf besonders berühmte Unternehmen gefallen. Unterteilt sind die einzelnen Texte dabei in 6 Kategorien: Architektur, Technik, Handel, Lebensmittel, Gastronomie und Glashandwerk. Zu den vorgestellten Marken zählen etwa die Sonnenbrillenhersteller Carrera und Silhouette. Nicht fehlen darf auch die Geschichte des Schweizer Hauses, einem Wirtshaus im Wiener Prater, das seit über 100 Jahren von der Familie Kollarik aus Böhmen betrieben wird. Bei zahlreichen Marken überraschen die Verbindungen nach Böhmen und Mähren, da man sie wohl zunächst als typisch österreichisch einordnen würde. Dies trifft etwa auf die Traditionsbrauereien Otter, Kringer und Gösser zu. Aber ebenso die Kaffeerösterei Julius Meinl wurde von einem Böhmen begründet.
Julius Meinl, eigentlich, das ist eine Geschichte Mitte des 19. Jahrhunderts oder zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und es war ein kleiner Julius Meinl aus Kraslitz, das ist von der tschechischen Seite Erzgebirge. Und der ging in die Kaufmannslehre und eigentlich hat einen Traum gehabt, in Wien ein Unternehmen zu gründen.
Gesagt, getan, zog der junge Meinl 1862 nach Wien und eröffnete dort ein Kolonialwarengeschäft. Gerschlower betont dabei, dass es zu der Zeit nicht unüblich war, dass Lehrlinge und Schulabgänger derart in die Welt gingen. Meinl fokussierte sich in der Residenzstadt der Habsburger auf ein Business mit Kaffee.
Damals war der Kaffee, A, war das ziemlich teuer, aber B, man hat das nur in grünen Bohnen verkauft. Und die Haushaltsköchinnen haben das grün gekauft und zu Hause dann, da waren große Pfannen und die haben das eigentlich zu Hause geröstet. Aber nicht immer mit Erfolg. Und das war die Idee, der hat irgendeine so Röstmaschine, also Maschine zum Rösten. Das war so ein Trommel, der hat das ausgedacht und hat eigentlich für die Hausfrauen aus den grünen Kaffeebohnen qualitätssicheren Kaffeesorten mit verschiedenen Geschmack. Selbstverständlich hat er doch viel Erfolg.
Auf Julius Meinl folgten mehrere Generationen, die das Traditionsunternehmen weiterführten, bis Julius Meinl der Fünfte das Unternehmen Ende der 90er Jahre verkaufte. Als er die Marke damals veräußerte, war der Aufschrei groß. Gewissermaßen sei damit ein Stück österreichisches Tafelsilber verkauft worden, sagt Gerschlower. Eine weitere österreichische Marke, die die Wirtschaftsexpertin in ihrem Buch vorstellt, ist der Schmuck- und Glaskonzern Swarovski. Dieser wurde von Daniel Swarovski begründet, der 1862 in eine Glasmacherfamilie in Georgenthal geboren wurde.
Das ist auch so eine Geschichte des Konkurrenzkampfes und eines sehr geschickten Unternehmers in Nordböhmen. Und er hat sich gesagt, die Konkurrenz der Bijouterie-Hersteller ist hier zu groß und ist nach in der Nähe von Innsbruck nach Wattens gekommen und eigentlich dort im Laufe der Zeit ein riesengroßes Unternehmen aufgebaut.
Eine weitere Traditionsmarke ist die Konditorei Aida. Deren Filialen findet man heute in Wien an jeder Straßenecke. Das Markenzeichen des Betriebs ist die rosarote Farbe, die im Volksmund Zuckerlrosa genannt wird. Sie findet sich auf der Unternehmensbekleidung, in der Inneneinrichtung und auf den Verpackungen der Produkte. Der Gründer der Firma war der aus Nordböhmen stammende Josef Brosek. Für seine Lehre zum Zuckerbäcker ging er nach Wien und gründete dort 1913 gemeinsam mit seiner Ehefrau die eigene Konditorei.
Und selbstverständlich war die Frage, A, wie heißt die Zuckerbäckerfirma? Und er war begeisterter Operfan, deswegen Aida war die beste Lösung. Und die Farbe, die Frau hieß Rosa. Rosa, dann muss es alles rosig sein.
Josef Brosek verlieh seinem Unternehmen aber nicht nur die charakteristische Farbe. Mit seinem Sohn Felix schrieb er auch das Rezept für die Cremeschnitte nieder, die bis heute bei Aida im Angebot ist. Eigenen Angaben der Firma zufolge ist das Originalpapier mit dem Rezept heute sogar im Safe eingelagert. An die einstigen Unternehmensgründer aus Böhmen werde heute mitunter kaum noch erinnert, sagt Gerschlower.
In vielen Fällen ist es so, dass man bei den Webseiten der Firmen finden sie überhaupt keine Erwähnung, wo die Wurzeln sind. Aber das gilt aber auch für Tschechien. Viele wissen nicht, wer in der Gemeinde geboren wurde.
Jana Gerschlowers Buch kann einen Beitrag dazu leisten, dass sich das ändert. Richtet sich Ihre Publikation eher an die breite Öffentlichkeit oder an ein Fachpublikum?
Ich würde sagen, sowohl als auch, weil ich bin gewöhnt, wenn ich etwas Fachliches schreibe, das wirklich nach den Regeln des wissenschaftlichen Schreibens zu basteln. Das heißt also, das hat auch Kriterien, wo ich jede Idee, die nicht aus meinem Kopf ging, habe ich mit Anmerkung, mit Literaturhinweise oder Erklärung gemacht.
Wie Gerschlowa im Nachwort ihres Buches schildert, verfügt sie noch über eine längere Liste mit österreichischen Marken, über deren böhmische und mährische Wurzeln bisher noch nicht geschrieben wurde. Eine Fortsetzung schließt die Autorin deshalb nicht aus.
Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks.